Sodala, da sind wir wieder. Wie versprochen, Donnerstag. Ejo, wir haben es geschafft. Hervorragend. Und wie ihr es vielleicht ja schon gesehen habt, es gibt jetzt Kapitelmarken im Podcast mit Bildern. Das ist doch großartig, oder? Ja, da habe ich viel zu lange für gebraucht, um ehrlich zu sein. Ich finde auch gar keine gute App, mit der man so ID3-Tags gut machen kann. Also es gibt schon einiges. Nur dann kannst du mit denen, die irgendwie Titel gut machen können, nicht Titel, ich meine Kapitelmarker, die können dann keine Beschreibung hinzufügen. Das heißt, du brauchst eigentlich mehrere Apps und musst dann Stück für Stück die Tags irgendwie so zusammenbasteln. Ja, falls da jemand irgendwie was kennt, ein Programm, was einfach alles machen kann, das wäre super. Da wäre ich sehr dankbar für den Tipp. Ja, war eine wilde Woche. Wild meine ich, ich kriege oft so nervige Sachen, schiebe ich oft so von mir her, aber irgendwie hatte ich, ich glaube, Montag oder Dienstag war es, so ein Tag, da kommt da auf einmal, ich lasse mal alles liegen und dann mache ich an einem Tag einfach alles. Hier Versicherung irgendwie gecheckt, die sind ja auch witzig, ne? Die haben jetzt so ein digitales Postfach. Und seit sie wissen, dass sie mir praktisch kostenlos automatisiert jetzt in mein digitales Postfach auf die App da Nachrichten zukommen lassen können, scheißen sie mich halt voll mit unwichtigen Informationen. Das ist wirklich so ein Ding. Und ich weiß schon immer, wenn ich sehe, Notification hier, Barmer-App, dann graust es mir schon, da reinzuschauen. Weil man muss sich ja dann doch irgendwie das Wort sorgfältig durchlesen. Naja, anyway. Dann, ja, Papierkram habe ich geordnet, so Finanzzeug abgeheftet, schön in Ordner rein, ja, wie sich das gehört. Alles durchgesaugt, Fenster geputzt, wow. Die waren, sag ich mal, die waren schon sehr dreckig, ja. Und jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Ja, und dann den ganzen Kram mal hier einen Podcast eingerichtet, halt einen Server, der eben jetzt einen RSS-Feed automatisch generiert, wenn ich eine Folge hochlade oder den RSS-Feed eben updatet und das auch in Apple Podcasts mal registriert. Und ja, ich hoffe, ihr hört schon jetzt über diesen Feed, muss man sich halt nicht mehr manuell den Kram aus Patreon runterziehen. Ziemlich dumm, wie das war. Sorry dafür, aber jetzt ist es ja gefixt. Ich trinke hier übrigens Paulaner, nicht Paulaner Spezi, sondern Paulaner Zitronenlimo. Und ich sag mal so, schmeckt nicht gut. Ist viel zu wenig zitronig. Die Dose suggeriert von ihrer Aufmachung her absolute Erfrischung. Und für mich heißt eben im Sommer Erfrischung ein saures Kaltgetränk. Ich weiß nicht, was das bei mir ist mit dem Sauren, aber ich mochte das schon immer. Zitroneneis ist ja auch mein Lieblingseis und das ist einfach nicht sauer genug. Ich habe mir da eine ganze Zitrone noch manuell reingepresst und dann ist es erträglich. Ich bin auch übrigens nicht so der Fan von Paulaner Spezi. Ich habe zwar immer gesagt, immer wenn so Leute sagen, ja, Paulaner Spezi ist ja die beste Spezi und so, dann habe ich immer so pflichtbewusst oder pflichtschuldig Ja gesagt und mitgenickt, ja, ist schon die beste. Und insgeheim habe ich mir immer gedacht, ist das so eine nackte König-Situation? Alle wissen, es ist eigentlich gar nicht die beste und es ist gar nicht so geil. Aber irgendwie, weil Paulaner ist ja in der Nähe, ne, Bayern und alles, die Geschichten aus dem Paulanergarten. Man muss da irgendwie da mitmachen, aber ich finde Paulaner Spezi nicht so geil. Ich finde, sie ist zu süß. Ja, also irgendwie passt da so dieser Gesamtmix nicht. Es ist, ich weiß nicht, also Cola zum Beispiel, also die Coca-Cola ist ja auch sehr süß, aber Coca-Cola schmeckt mir halt zumindest besser aus Paulaner Spezi. Gut, ist jetzt ja ein bisschen unterschiedlich, ist ja mit Orangengeschmack und so, aber ja, es ist einfach nicht so mein Ding. Wie kam ich jetzt da drauf? Letzte Nacht, ich sage euch, ich bin ja hundemüde, weil letzte Nacht war, ich habe das Licht ausgemacht und dann ging es los. So eine Mücke. Und dann habe ich das Licht angemacht, wollte sie halt finden und zerbatzen. Ja, und dann war es ruhig und ich habe sie nicht gefunden. Licht aus, es ging wieder los. Licht an, nicht gesehen, nichts gehört. Licht aus, ging es wieder los. Es war die Hölle. Ich bin wirklich, das war wie in so einem Slapstick-Donald Duck-Cartoon, ja, wo er nur versucht, irgendwie die Fliege zu fangen und dabei das ganze Haus zerlegt. Also, ja, so ist es zum Glück nicht gekommen, aber ich war kurz davor, ich war kurz vorm Durchdrehen. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich halte es nicht mehr aus. Bin mit meinem ganzen Bettzeug ins Wohnzimmer gewandert, habe mich erst auf die Couch da gelegt, bisschen Handy-Doom gescrollt, beziehungsweise tatsächlich was durchgelesen über Game Dev, über was sonst. Und diese Couch ist einfach zu kurz. Das heißt, ich musste immer mit angewinkelten Beinen schlafen. Ach, übrigens, Fun Fact, wusstet ihr, dass früher so im Königreich Bayern damals noch, war das zumindest so, also wahrscheinlich nicht nur in Bayern gab es diese Theorie, sondern wahrscheinlich unter allen Menschen da, so, weiß nicht, 18. bis 19. Jahrhundert vielleicht, dass die Leute eben mit angewinkelten Beinen geschlafen haben, weil sie das in der Nacht beschützt. Ich glaube, vor bösen Geistern. Irgendwie sowas. Crazy, oder? Naja. Und ich habe meine Beine aber gerne ausgestreckt. Ich würde sie gerne ausstrecken. Das heißt, ich bin dann auf die Isomatte umgezogen. Und holy shit, war das hart. Ich habe dann so ein bisschen eingeschlafen, bin aber immer wieder aufgewacht, weil ich bin ja Seitenschläfer. Und mein Bein ist die ganze Zeit eingeschlafen. Und dann habe ich immer so panisch draufgehauen, damit wieder Blut reinkommt und so. Weil ich dachte, scheiße, mein Bein stirbt gleich ab. So hat sich das angefühlt, war nicht so angenehm. Und dann, ich war so fertig und ich bin dann ins Bett gegangen. Und dann weiß ich gar nicht, ob ich die, also ich bin wieder zurück in mein eigentliches Bett. Und ich weiß gar nicht, ob die Fliege da noch, die Mücke noch da war. Also ich bin ein bisschen zerstochen heute tatsächlich. Ich war heute beim Einkaufen, habe mir gedacht, irgendwie mein ganzes Bein brennt und juckt und dann sehe ich ja überall Stiche. Ja, wahrscheinlich war sie noch da, aber ich war so müde, dass ich sie wahrscheinlich gar nicht mehr gehört habe. Ja, und ja, deshalb, ich habe jetzt nur, ich sage mal, nicht ganz so gut geschlafen, aber alles gut. So, ein bisschen ein Recap zur vergangenen Folge. Da hatte ich ja über diesen Thomas Brush geredet und darüber echauffiert, dass seine Methodik, Dinge zu verkaufen oder ich sag mal, seine Game Dev, um mal in der Sprache von ihm zu bleiben, die Game Dev Learnings, die er ja so mühevoll erlangt hat, für schlappe paar hundert Dollar weitergibt in Kursen. Da hatte ich mich ja darüber ein bisschen aufgeregt, dass ich das nicht so cool finde. Und dann bin ich aber auch, muss ich auch sagen, ich habe ja auch keine richtige Alternative aufgezeigt. Deshalb habe ich ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich werde das dann auch als Blogpost veröffentlichen. Im Moment ist es eben so eine Liste, die ich kuratiert habe, also zusammengeschrieben aus Ressourcen, die ich eben hilfreich finde. Und da sind auch, da, also die wenigsten davon sind Bezahlangebote. Das Problem ist, da sind einige Bücher dabei und die kosten natürlich auch Geld. Aber ich glaube, dass da einige, also erstens sind die nicht so teuer wie dieser Kurs und zweitens sind es auch einige Bücher, die sind vergriffen, die gibt es nicht mehr. Man bekommt viele davon, so habe ich es auch gemacht, ziemlich günstig über eBay oder wo ich schon öfters bestellt habe, ist Abebooks, A-B-E und dann books.de. Da muss man nur schauen, da sind halt dann einige, die aus, einige Anbieter aus den USA und da ist dann oft der Fall, dass ein Buch irgendwie für $7 verkauft wird oder 7 Euro oder so und dann steht aber dabei Versand 90 Euro. Also das ist natürlich dann auch Quatsch. Aber es gibt dann auch immer wieder Fälle, wo die Anbieter aus England zum Beispiel versenden und das sind dann eben oft Bücher, die aus Universitätsbibliotheken stammen. Das heißt, die haben natürlich irgendwie Stempel drin und alles Mögliche. Aber die Seiten sind eigentlich immer fein und intakt. Und also da hatte ich noch nie irgendwas, dass da eine Seite also rausgerissen war oder gar nicht mehr lesbar. Das hatte ich noch nie. Dadurch, dass viele dieser Bücher damals ja so Game Dev Bücher auch mit CDs kamen, da ist halt oft das Problem, dass die Anbieter nicht dazu schreiben, ob die CD noch dabei ist oder nicht. Und das ist dann manchmal ein bisschen doof. Allerdings gibt's auf archive.org für die meisten Bücher, die CDs eben, hat die jemand gerippt und halt hochgeladen. Und genau, wenn ich den Blogpost dann fertigstelle, da werde ich dann Links dazu auch posten. Da könnt ihr dann einfach draufgehen. Das werde ich wahrscheinlich jetzt zum Erscheinen des Podcasts noch nicht fertig haben, aber im Laufe der Woche dann wird es dann online sein und ich werde es dann einfach auf Patreon posten dann könnt ihr da mal reinschauen auf die Liste. Ich wollte aber mal über ein paar eben drüber reden. Ich habe das aufgeteilt in so Kategorien und da habe ich eine so generelles Game Dev. Da gibt es eine ganze Menge. Ich habe jetzt mal zwei rausgenommen, weil ehrlich gesagt, wenn man zu viele Ressourcen nennt, dann ist es auch wieder für die Leser eigentlich oder für euch eigentlich mehr eine Überforderung als eine Hilfe, weil man dann noch gar nicht weiß, wo fängt man eigentlich an. Und ein Buch von 2018, was ich wirklich gut finde, heißt einfach Game Programming in C++ von Sanjay Madhav. Also ich weiß nicht, ob ich den richtig ausgesprochen habe. Das Buch finde ich deshalb sehr gut, weil es nicht so super lang ist. Viele von diesen, also das bezieht sich ja nicht nur auf Game Dev Bücher, sondern auf Fachbücher aller Art in der IT. Wenn du dir ein Fachbuch kaufst, sind die oft, ich weiß nicht, knapp 1000 Seiten. Wer soll das alles lesen? Mir geht's so, ich habe die wenigsten von den Büchern alle fertig gelesen. Ich habe allerdings mir eben so, also das halt überflogen und da, wo ich dann gesehen habe, das ist interessant für mich, da habe ich mich dann eben vertiefend mit beschäftigt. Und es gibt eben ein paar Bücher, die ich dann so im Laufe der Zeit eigentlich komplett durchgelesen habe. Einfach dadurch, weil ich immer wieder gesehen habe, darüber schreibt er auch was, darüber schreibt er auch was. Also ich habe die wenigsten Bücher, ich glaube fast keins, von vorne bis hinten einfach straight durchgelesen, sondern einfach, weil ich dann schon Vorwissen hatte, dann auch Sachen übersprungen, aber dann eben noch mal zum Beispiel eine zweite Meinung sozusagen haben wollte. Und dann bin ich doch noch mal ins Intro-Kapitel von irgendeinem Game-Dev-Buch gegangen oder von irgendeinem Fachbuch, die dann noch mal doch ein paar Sachen irgendwie klarer machen oder so. Genau, also Game Programming in C++ von Sanjay Madhav ist gut, das ist nicht so lang und ich finde, das ist ganz gut aufgebaut. Es ist sehr UPI, es nutzt die C++-STL. Aber ich finde das deshalb ganz gut, weil man will eben vielleicht auch, ja, halt mal anfangen und nicht unbedingt sich damit beschäftigen, dass die STL für Game Dev eventuell problematisch sein könnte. So. Und er fängt eben damit an mit SDL, also der Simple Direct Media Layer, so ein kleines 2D-Asteroid zu bauen. Und dann sagt er eben, ja, jetzt wollen wir aber dann auch später in 3D gehen und dann baut er das um mit OpenGL. Also das gleiche Spiel nochmal mit OpenGL. Das heißt, er tauscht eigentlich das Rendering-Backend aus und führt noch ein paar mathematische Konzepte dazu ein, die dann eben gerade in 3D wichtig sind. Nicht unüblich in 2D auch, also Quaternions zum Beispiel. Aber in 3D sind Quaternions eben ziemlich cool, weil sich damit eben ganz gut mit Rotationen im Raum umgehen lässt. Und das erklärt, also da ist praktisch, das Coole ist halt, es ist sehr concise, würde man sagen, also sehr bündig gehalten, aber es ist doch alles drin irgendwie. Er spricht auch über Skeletal Animation, also so diese Vertex-Animation, über ein Knochengerüst. Er spricht über Advanced Rendering-Techniken, also Deferred Rendering, er macht Shadow Mapping und also das ist eigentlich ganz cool. Er spricht, wie man Models eben lädt. Er definiert sogar ein eigenes Model-Format und das erst in JSON und sagt dann eben auch später, ja, also dann für ein Release sind JSON-Files aus verschiedenen Gründen eben nicht so gut geeignet. Und hier, so würde sich ein Binärformat definieren lassen. Also, ja, da sind einfach sehr viele gute Konzepte drin, wie ich finde. Und ja, ich finde, das Resource Management ist eben das, was ich nicht so gut darin finde, weil das so, also das, er geht nicht so auf Memory Management ein. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das so praktisch überall werden in der Codebase so dann eben Pointer rumgereicht und man hat dann so ein Netzwerk aus Pointern. Also es funktioniert schon. Und ich glaube auch, dass es für den Anfang absolut okay ist und für kleinere Games passt das dann sowieso. Ja, alles ein gutes Buch. Das nächste, was ich mir rausgeschrieben habe, ist so ein älteres Buch von André Lamothe, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, und der hat so einige Bücher in den 90ern und frühen 2000ern geschrieben. Und was ich da rausgepickt habe, ist Tricks of the 3D Game Programming Gurus. Und der programmiert in diesem Buch einen kompletten 3D-Software-Renderer. Also wenn man lernen will, wie man selber seine Dreiecke rasterisiert und nicht, dass die GPU machen will, dann ist man bei dem Buch ganz gut aufgehoben. Er zeigt auch das MD2-Modelformat. MD2 ist einfach das Modelformat von der Quake 2 Engine. Genau wie man das liest, das Binärformat, wie man das, die Modelle dann rendert mit Animationen und so weiter. Er baut da auch so ein Binary Space Partitioning Mapping Tool, wo man eben selber seine, so mit Liniensegmenten von oben top-down sein Level definiert, die Räume eben abgrenzt und dann so ein BSP-Programm laufen lässt, dass man da auch selber schreibt, was die Baumstruktur erzeugt, die dann für die Engine Runtime benutzt wird, um eben effizient die Polygone zu rendern. Sorry. So. Ja, ich fand das eigentlich ganz cool, das Buch, weil, ich meine, da ist viel, man würde vielleicht sagen, Geschwafel drin. Das Buch ist wirklich sehr lang. Ich habe aber im Laufe der Zeit, das ist eben eins der Bücher, wo ich eben mal irgendwie, irgendwas habe ich halt gefunden drin, was ich interessant fand. Scanline-Algorithmus oder irgendwie sowas. Und bin dann immer wieder daraufhin zurückgekommen, weil, ja, es ist auch sehr unterhaltsam geschrieben. Ach so, zu dem vorherigen Buch sollte ich noch sagen, vielleicht, dass so die 3D-Grafik-Pipeline, also so die Mathematik dahinter, wird auch ganz gut beschrieben. Und das aber auch eben natürlich in dem, was ich gerade eben beschreibe, das von der André Lamothe, ja, wie auch immer, weil man da eben seinen eigenen Rasterizer baut. Da ist eben die Mathematik dahinter jetzt nicht ganz unwichtig. So, dann habe ich hier was zu Scripting. Da ist ein relativ aktuelles Buch, das nennt sich Crafting Interpreters von Robert Nystrom. Da programmiert man im Prinzip einen Compiler bzw. Interpreter erst in Java und dann in C. Also wenn man will, könnte man dann seine eigene Skriptsprache in die Engine reinbringen. Genau, das ist ganz gut. Es gibt noch ein älteres Buch, das ganz ähnlich ist, nicht ganz so gut organisiert, aber mehr mit dem Fokus auf Spiele. Das nennt sich Game Scripting Mastery von Alex Varanesse. Eieiei, das sind ja Namen heute. Leute, macht es mir doch nicht so schwer. Aber das ist ganz gut. Das ist auch eins dieser dicken, fetten Bücher und ist aber ganz gut. Da muss ich zugeben, das habe ich nicht gebraucht finden können zu einem angemessenen Preis. Deshalb habe ich mir das mal aus dem Internet gezogen. Nachdem das einfach nicht mehr offiziell vertrieben wird und zu Mondpreisen auf eBay bzw. Abe Books war, habe ich mir gedacht, okay, sorry Leute, ich glaube, ich gönne mir mal ein PDF. Genau. So, zur Mathematik und Rendering, die habe ich da zusammengefasst. Da gibt es eben auch, habe ich jetzt drei Bücher auf die Liste gepackt. Und ich würde jetzt aber nur eins besprechen, sonst wird das hier so lang. Und da würde ich empfehlen, um in OpenGL oder in GPU-Rendering reinzukommen, Antons OpenGL-Tutorial. Das gibt's auf itch.io. Und da kann man sich das eben im EPUB-Format ohne Kopierschutz dann eben kaufen. Und das kostet irgendwie, ich weiß nicht, 6 € oder so. In diesem Tutorial, also das ist eigentlich ein Buch, geht es eben darum, wie man mit OpenGL Grafik, 3D-Grafik macht. Und da ist eben auch einiges an Mathematik drin. Quaternions werden auch beschrieben. Und das ist meiner Meinung nach gerade das beste Buch zu OpenGL. Es nutzt leider nicht die aktuellsten Methoden von OpenGL. Aber das ist, die hat man auch schnell drauf. Mit neueste Methoden oder Funktionen sollte ich vielleicht besser sagen, meine ich so diese DSA-Geschichten, das ist Direct State Access. Oder wird eben manchmal auch so umgangssprachlich unter NZDO verkauft oder AZDO, sorry. Approaching Zero Driver Overhead. Ich glaube, dieser Titel hat sich so durchgesetzt über einen Talk von Nvidia, die eben gezeigt haben, wie man mit Bindless-Techniken mehr Performance aus OpenGL rauskitzeln kann. Ich brauche das eigentlich gar nicht für meine persönlichen Projekte jetzt wegen der Performance. Da mache ich einfach nicht, also so krass bin ich nicht, dass ich irgendwie jetzt Performance-Probleme hätte. Aber die Funktionen eignen sich auch, weil der OpenGL-Code oder OpenGL ist ja eine fette State-Machine, also die API ist so konzipiert. Und das heißt, wenn man irgendwo in einem Riesenprogramm irgendwo einen OpenGL-Befehl loslässt, der bezieht sich halt immer auf die komplette State Machine. Und wenn man das halt irgendwie mal vergisst, sozusagen den State zurückzusetzen, dann bezieht sich halt Code, OpenGL-Code, noch auf einen State, den man gar nicht mehr haben will an der Stelle. Das kann man eben lösen oder weitgehend umgehen mit den neueren OpenGL-Funktionen. Genau. Aber für den Einstieg ist das ein super Buch. Dann zur Game-Architektur. Zwei Bücher, Game Coding Complete, 4. Edition von Mike McSheffrey und David Graham. Das Coole ist, die haben immer noch einen aktiven Discord, wo die beiden Autoren drin sind. Und da sprechen sie halt, also da geht es relativ konkret auch um Code. Es gibt auch Code online zu einer Engine, die sie für das Buch geschrieben haben. Die ist allerdings, ich habe es probiert, nicht mehr kompilierbar auf neuen Systemen. Leider. Ist auch alles Windows-bezogen, aber so einige der Techniken, die da beschrieben werden, so wie man eine Game-Engine oder ein Spiel von der Software-Architektur aufzieht, finde ich, ist da ganz gut beschrieben. Es ist mir manchmal ein bisschen zu ungenau oder zu unpräzise im Wording. Scheiße, Anglizismen, sorry Leute, ihr wisst, was ich meine. Weil, also ich finde, dass man gerade bei solchen Büchern schon präzise sein sollte. Also wenn man gerade ein Buch über sowas schreibt, dann sollte man ja präzise seine Argumente vortragen, wie denn Systeme zusammenhängen. Also zum Beispiel wird da einfach die Wörter Command und Event, die werden da eben oft als Synonym verwendet, aber dann oft auch nicht. Also ein Command ist einfach, was ich zum Beispiel über so eine Ingame-Console, wie bei Quake kann man ja so eine Konsole runterlassen und dann irgendwie Cheats eingeben oder was auch immer. Und der Command würde eben ein Event triggern, aber es ist halt nicht das Gleiche. Ja. Und das Coole ist aber, ich bin dann eben einfach in den Discord und habe dann gesagt, hey, auf Seite so und so, schreibt ihr das, wie ist das zu verstehen? Und dann hat tatsächlich der Mike zurückgeschrieben und das Ganze geklärt. Also das ganz nice, muss ich sagen. Genau, das andere Buch, Game Engine Architecture von Jason Gregory, der Naughty Dog Chef, einer der Chefentwickler, der, genau, das ist so der Goldstandard, glaube ich, im Moment. Ich finde, das ist mir teilweise, ich finde es ganz gut, das ist ein guter Überblick. Es ist zu unkonkret, zu unpräzise, aber ja, ein ganz gutes Buch. Genau, zur Game-Physik habe ich was Cooles. Game Physics in a Weekend heißt es, von Gregory Hodges, das ist ein Ex-ID-Tech-Programmierer, also von ID-Software. Und genau, der hat das jetzt, seine Bücher, habe ich erst vor einer Woche oder so erfahren oder gesehen, hat seine Bücher, die waren zuerst nur als Kindle-Version auf Amazon zu erreichen oder zu kaufen. Und ich habe sie halt gekauft und weil die Kindle-Reader, also ich habe so ein Kindle-Device nicht, und die Reader am PC und am Mac, also die Software ist einfach so scheiße, Entschuldigung, so schlecht, dass ich mir so ein Skript gebaut habe, was praktisch von jeder Seite einen Screenshot macht und die dann ausgedruckt. Und ich habe das dem Gregory da geschrieben, damals noch auf Twitter, also ist schon eine Weile her, letztes Jahr irgendwann, Mitte letzten Jahres. Hab gesagt, hey, kann er die nicht irgendwie über Itch verkaufen, wie der Anton Gerdelan mit seinem, oder Anton Gerdelan mit seinem OpenGL-Tutorial, dass es einfach als EPUB oder MOBI oder irgendwas, das ein normales Format da verfügbar ist und nicht als hier Kindle, Amazon, Schrott. Und ja, und jetzt ohne irgendwas zu sagen und irgendwie, ich weiß nicht, wie wir verblieben sind, er hat gemeint, ja, ist natürlich doof, dass das nicht so gut zu lesen ist am PC und jetzt hat er es einfach kostenlos auf seiner Webseite als PDF. Genau. Und ich habe die ersten beiden Bücher durch und sie sind wirklich sehr nice. KI, Programming, Game AI by Examples, Programming, Game AI by Example von Matt Buckland. Das ist auch irgendwie 2005 oder so ein Buch. Also da geht es nicht um LLMs oder irgendwie sowas, sondern halt, da geht es um Fuzzy Logic und State Machine basierte KI von Agents. Das ist ganz cool. Das ist als Tutorial auch aufgebaut, würde ich sagen, und zeigt, wie er eben nach und nach eben so ein KI-System programmiert. Das ist ziemlich cool. Bisschen sehr krass objektorientiert mit Vererbung und so. Also mir ist das fast ein bisschen zu viel dann schon, aber es ist trotzdem ein gutes Buch, also keine Frage. Und dann natürlich meine absoluten Lieblinge, die Game Programming Gems Series. Das sind, ich glaube, inzwischen 8 Bücher. Und viele davon sind auch leider nicht mehr verfügbar. Oder eigentlich, werden nicht mehr gedruckt, aber lassen sich hin und wieder auf eBay finden. Ich habe jetzt neulich erst gesehen, auf eBay ging eine ganze Box mit allen Büchern für, ich glaube, 200 € weg. Das klingt jetzt sau viel, aber das ist immer noch irgendwie die Hälfte oder weniger als die Hälfte von dem, was der Thomas Brush haben will. Ja. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hier, Michi, aber den ganzen Kram sich durchzulesen, das dauert ja lange und so viel, aber ja, habt ihr natürlich recht, aber es ist halt so. was euch da versprochen wird, also würde ich behaupten, mit Game Dev, wie du deine 100.000 Copies verkaufst auf Steam von deinem Spiel und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, das ist auch alles so unpräzise. Was genau lernt man da? Also mir kommt das eben so vor, als wäre das einer dieser Kurse, so was eben auch Berater machen. Ja, man fühlt sich irgendwie wohl und denkt sich, ja, es war nicht ganz schlecht. Ja, natürlich, es ist nämlich dieses Horoskop-Prinzip, ja. So, ja, es trifft schon irgendwie zu. es passt schon irgendwie so zu mir. Ich meine, es ist auch ein bisschen eine Unterstellung. Ich habe diese Kurse nicht gekauft oder den Kurs. Was ich aber gemacht habe, weil ich ja neulich nochmal nach der letzten Aufnahme auf die Seite gegangen bin, auch um die Screenshots zu machen für die Kapitel im Podcast, da war natürlich irgendwie, es sind 2 Tiers, werden da beworben und beide waren so durchgestrichen und unten war so ein Counter. Ja, noch 5 Stunden oder waren es 5 Tage, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so ein Countdown, wie lange es noch zum reduzierten Preis verfügbar ist. Ich stoppe jetzt mal ganz kurz und schaue jetzt gerade nochmal nach, wie viel es denn gerade kostet. Augenblick. Ich war gerade auf der Seite und irgendwie geht gerade meine Trash-Mail nicht, weil es ist natürlich so, man klickt auf den Button Give me instant access, bevor man überhaupt sieht, was es kostet. Ja, also man muss schon mal die Vorleistung bringen, dass man seine E-Mail-Adresse da reinhackt. Und ich weiß nicht, das finde ich halt schon mal ein bisschen scammy, dass man, dann hat er auf jeden Fall schon mal deine Daten und wahrscheinlich kriegst du dann irgendwie wöchentlich eine Mail. Bin das letzte Mal eben mit so einer Trash-Mail reingegangen und ich hatte jetzt keine Lust, das irgendwie da, weil ich bin bei Proton-Mail und da kriege ich eigentlich normalerweise so eine Trash-Mail, die dann umgeleitet wird auf meine richtige. Aber es geht gerade nicht. Naja, anyway, ja, ich weiß nicht. Und das Ding ist, er kommt da auch viel, da gut raus. Da steht nämlich, learn how I made 6 figures with just a simple demo, in Klammern, and how you can potentially do it too. Also es geht, also mein Hauptproblem ist ja, wie gesagt, es geht da einfach nur ums Geld. Das finde ich irgendwie komisch. Und glaub eben, dass das Geld besser investiert ist in ein paar Bücher und eventuell eben ein paar Dinge, die man, ja, also selbst wenn man dafür ein bisschen Geld aufwenden muss, ja. Und ja, also ich glaube auch zum Beispiel, wenn man irgendwie jemanden, der einen guten Blogpost geschrieben hat, und der seine E-Mail-Adresse, das habe ich übrigens auch oft gemacht, würde ich sowieso empfehlen, dass man da dann eben den Kontakt sucht und sich auch mal bedankt für einen Blogpost oder wenn man die Person sieht über Twitter oder Mastodon oder so, dass man hier den Content von denen teilt und sagt, das ist einfach cool. Ich meine, klar, von einem Danke und von so einem netten Post irgendwie kann sich niemand ernähren, ja. Das ist mir schon auch klar. Aber es geht einfach, finde ich, bei dieser Geschichte ein bisschen, mir ist das einfach wichtig, geht es um mehr als dieses immer nur Geld, ja. Also man will ja auch irgendwie eine coole Gesellschaft haben und die basiert eben auf Austausch, auf echten Austausch und nicht auf Geld. Also zum Beispiel dem Anton Gerdeland, der dieses OpenGL-Tutorial geschrieben hat, mit dem habe ich mich öfter auf Twitter ausgetauscht, als ich da noch war. Und das war immer sehr cool. Es gibt eben noch ein paar Online-Ressourcen, die ich absolut empfehlen könnte. Eine von denen wäre zum Beispiel, es gab ja mal so ein Spieleentwickler-Magazin, also wirklich physisch zu kaufen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt in Europa oder vielleicht schon. Manchmal gibt es ja doch so ein paar, so diese Bookstores an Hauptbahnhöfen oder Flughäfen haben ja oft auch internationale Sachen, also internationale Presse. Das hieß das Game Developers Magazine und die werden halt nicht mehr gedruckt oder es wurde eingestellt und die ganzen Ausgaben sind jetzt allerdings frei als PDF verfügbar. Den Link werde ich dann auch noch reinstellen, entweder in die Podcast-Beschreibung oder dann eben in meinen Blogpost. Und da sind eben, das finde ich eben ganz geil, vor allem die früheren Magazine, da sind halt dann so Postmortems drin von den Thief-Entwicklern oder Ultima-Entwicklern oder Halo oder was auch immer, ja. Das ist einfach interessant. Und eben auch manchmal so Code-Snippets, so ein paar ganz interessante, Dinge, von denen man sich auch mal was abschauen kann. Der Sean Barrett zum Beispiel, der diese STB-Header-Only-Libraries geschrieben hat, der hat dort eben erklärt, wie so ein Immediate-Mode User-Interface-System in C programmiert werden könnte. Da habe ich mir auch was abgeschaut. Und ja, also nochmal, das dauert halt eine Weile, das ist halt so eine Reise. Aber ich glaube, das gerade halt auch der Appeal von Game Dev, ja, dass es halt einfach komplex ist und da sehr viel zu lesen gibt drüber und viel zu wissen gibt. Und irgendwie gibt es halt einfach immer mehr YouTuber, die dann sagen, hey, schnapp dir einfach Unreal oder Unity, was absolut okay ist übrigens. Gar kein Stress. Aber einfach dann sagen, ja, und jetzt vor allem halt mit KI, jetzt geht's ja noch schneller und jetzt kommst du noch schneller zum Geld. Es ist halt. Es ist halt einfach, also erstens stimmt es in den meisten Fällen nicht und zweitens ist es doch nicht das, was wir haben wollen, sind wir doch mal ehrlich. Eieiei, wow, jetzt habe ich 34, knapp 35 Minuten schon ohne Punkt und Komma über Game Dev Ressourcen geredet. Ja, crazy. Wow. Ja, wilde Folge irgendwie. Aber gut, ich dachte mir halt, jetzt bin ich dem auch, wer ranten kann, der kann eben dann auch Alternativen aufzeigen. Und ja, so habe ich das halt gemacht. Einfach mit Leuten in Kontakt treten online, übrigens auch Foren, ja. Also gamedev.net ist so ein Forum, wo man immer noch coole Sachen findet. Flipcode.com ist jetzt ein Archiv auch leider. Also es wurde, glaube ich, 2007 oder so eingestellt. Da haben eben alle möglichen Entwickler, also von zum Beispiel Paul Nettel war da sehr aktiv. Das ist auch ein sehr, also ultrafähiger Coder, der wirklich, also Wahnsinn, coole Sachen gemacht hat. Also wirklich auch verdiente Leute aus der Industrie selbst, die dort aktiv waren und ihre Insights so geteilt haben. Und das ist halt geil. Also es ist einfach eine. Und da war eben nicht im Vordergrund das Geld, so von wegen, hey, damit, ich will Geld dafür haben. Was ich eben auch öfters sehe, also diese ganze Handmade-Community von Handmade Hero, da gibt es einige, die so ihre, wie heißt das, Squarespace? Nee, wie heißt denn das? Die eben so einiges so ihre Artikel hinter der Paywall haben. Das finde ich eben auch nicht so geil. Substack heißt es, genau. Und das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Muss ich ganz ehrlich sein. Das sind Leute halt, die auch irgendwie, also jetzt glaube ich, bei Epic arbeiten. Gut, vielleicht brauchen sie das Geld, ich weiß es ja nicht. Aber ich find's strange, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen war da auch meine Entscheidung, hier den Podcast öffentlich zu machen und so, weil ich will da irgendwie nicht dazugehören. Ich finde das, ja, keine Ahnung. Ja. Mensch, Leute. Das ist was. Ah. Okay, so viel dazu. Das nächste Mal. Oh, ich habe noch was vergessen. Ich habe ja das letzte Mal im Podcast gesagt, ich würde gerne mal wieder Blender machen. Habe ich. Und hat auch richtig Bock gemacht. Ich habe mich gestern hingesetzt am Morgen und mit einem Würfel gestartet und habe so ein kleines Diorama gebaut, so eine kleine Szene. Ist auch schon online auf Patreon. Ich muss mal, glaube ich, eine andere Quelle oder einen anderen, wie sagt man, Shit, wie sagt man? einen anderen Platz finden für diese Blender-Sachen, die ich mache. So, ich glaube, Gumroad oder so nutzen einige von den Artists, habe ich gesehen, die so 3D-Modelle machen. Naja, keine Ahnung. Irgendwo, dass man das eben besser geordnet finden kann, weil so ist es einfach in der Timeline irgendwie alles vergraben. Naja, ist jetzt auf jeden Fall ganz oben, weil es ja das Letzte, was ich gepostet habe. Genau, Blender-File könnt ihr euch einfach runterladen. Viel Spaß damit. Ich glaube jetzt nicht, dass es für irgendjemand sinnvoll ist, sinnvoll nutzbar ist. Ich glaube nur, es ist einfach witzig. Ich habe auch ein Bild von von der Szene reingemacht. So ein bisschen Quake satanisch angehaucht. Vorsicht. Okay. In diesem Sinne, ja, mal schauen, ob ich bis zur nächste Woche wieder ein neues Modell habe. Genau. Ja. Okay, ja, macht's gut, meine Lieben. Vielen Dank fürs Anhören und bis bald. Adieu.